Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Bis am 7. ist unsere besinnliche Sendung «Zwischenhalt» angesagt. Heute hören wir, was die Notfallseelsorge alles leisten kann, und wir hören Geschichten von 8 ganz speziellen Schwestern. Und kurz vor der 7. läutet dann die Glocke von Fals im Kanton Graubünden den Sonntag ein. Wenn bei einem Autounfall oder bei einem Flugzeugabsturz Menschen ums Leben kommen oder schwer verletzt werden, dann kommt in aller Regel in kürzester Zeit ein sogenanntes Care-Team an den Unfallort. Die Mitglieder von dem Care-Team betreuen zum einen die Opfer, zum anderen aber auch die Angehörigen oder die Helferinnen und Helfer. Zu so einem Care-Team gehören unter anderem auch Notfallseelsorgerinnen oder Seelsorger, die speziell ausgebildet worden sind. Was genau ist aber ihre Aufgabe? Das hat Katrin Uelschi wissen.
Ein Kind sitzt auf den Stegen und wartet auf seine Eltern. Die kommen aber nicht, weil sie sind tot, gestorben bei einem Autounfall. Das könnte ein Beispiel sein, wo die Notfallseelsorgerin Sibylle Knieper zum Einsatz kommt.
Wir rücken aus, dann, wenn Menschen traumatisiert sind, wenn sie in wirklich spezielle Notsituationen geraten sind, die eine entsprechende, sensible und ausgebildete Betreuung verlangen.
Sibylle Knieper, die neben der Notfallseelsorge als Pfarrerin zu Langenbruck Basel-Landschaft, ist per Zufall zu der Notfallseelsorge gekommen. Sie ist als Gemeindepfarrerin vor ein paar Jahren, wo sie noch völlig unerfahren war in Sachen Notfall, an einen Unfallort gerufen worden.
Ich hatte wirklich keine Ahnung von Einsatzplänen, von Abläufen, stand immer am falschen Ort und habe dann angefangen, mich in diese Strukturen hineinzuarbeiten, habe mich ausbilden lassen und bin zum Beispiel jetzt Angehörige der Feuerwehr und leiste Atemschutz.
Neben der Freiwilligen Feuerwehr ist Sibylle Knieper Teamchefin vom Care-Team Seelsorge Basel-Land und Vorstandsmitglied von der Arbeitsgemeinschaft Notfallseelsorge Schweiz. Neu müssen sich alle Notfallseelsorgerinnen und Seelsorger gut ausbilden und zertifizieren lassen. Das heisst, alle müssen die Grundlagen von der Psychotraumatologie und der Stressverarbeitung kennen, aber auch die Strukturen von einem Care-Team. Sich zertifizieren lassen, das klingt ziemlich bürokratisch. Werden mit dieser Zertifizierung die Ansprüche an Notfallseelsorgerinnen und Seelsorger so hoch aufgeschraubt, dass am Schluss die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt und nur noch professionelle Distanz übrig ist?
Das mag es geben, das darf aber nicht das Ziel sein, weil dann würden wir das Kind mit dem Bade ausschütten. Die Menschlichkeit muss oberstes Prinzip bleiben. Und wenn Menschen in der Not sind am Unfallort und signalisieren, dass sie Nähe brauchen, dann werden wir diese Nähe auch geben.
Die Ausbildung in psychologischer Nothilfe müssen Notfallseelsorger, aber auch die Notfallpsychologinnen machen. Da drängt sich die Frage auf, ob die psychologische Nothilfe nicht eher ins Fachgebiet der Psychologen gehört und die Notfallseelsorge gar nicht mehr nötig ist.
Seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gibt es die Notfallseelsorge. Die Notfallpsychologie ist eine sehr junge Disziplin und sie hat viel errungen, sie hat viel geschafft, sie hat viel geforscht, auch durch die neue Hirnforschung. Aber ich denke, die Notfallseelsorge hat eine viel flächendeckendere Akzeptanz in der Gesellschaft und kann über die letzten Dinge hinaus noch etwas mitbringen, da hinein, wo wirklich alles verloren geht und wo therapeutische Ansätze auch nicht mehr weiterkommen.
Man müsse aber auch voneinander lernen. Sie von den Psychologinnen, aber auch die Psychologinnen von den Seelsorgern, von ihrer Spiritualität, sagt Sibylle Knieper. Was aber ist genau ihre Spiritualität? Wie sieht das ganz spezielle Angebot von der Notfallseelsorge aus?
Ich persönlich würde sagen, wir gehen mit der Dimension der Hoffnung, geboren aus dem Glauben an den Schadenplatz. Wir werden niemals missionieren, das ist ein absolutes Tabu. Wir werden Menschen in der Not nicht missbrauchen. Wir wollen ihnen aber sozusagen ein bisschen Himmel öffnen in Zeiten, wo alles zerrissen, zerplatzt, dass jede Hoffnung am Boden ist, jede Zukunft zerstört ist. Unsere Kraft liegt eigentlich in einer ganz stillen Präsenz des Göttlichen, die wir einfach mit hineinbringen.
Dabei aber dürfe die Religion keine Rolle spielen, sagt die reformierte Pfarrerin.
Diese Offenheit ist ganz etwas Wichtiges von der Notfallseelsorge. Sie ist nie reformiert oder katholisch oder christkatholisch oder orthodox oder buddhistisch. Sie ist immer weltoffen und menschorientiert.
Sagt Notfallseelsorgerin Sibylle Knieper im Beitrag von der Katrin Uelci. Wo das Notfallseelsorge heute steht, dieser Frage geht es endlich Kontext noch ein bisschen genauer an. Morgen am Morgen um 9 Uhr bei unseren Kollegen von DRS2. DRS1 mit dem Zwischenhalt. Die Welt braucht auch Schwestern, nicht Mütter nur. Das hat anfangs vom 20. Jahrhundert Pfarrerstochter Martha Schneider geschrieben. Sie und ihre 7 Schwestern sind alle ledig geblieben. Sie haben sich als berufstätige Frauen einen anderen, einen neuen Lebensweg gesucht. Warum aber hat er keine einzige Schwester geheiratet? Ist das religiöse Umfeld, wo sie drin aufgewachsen sind, eine Chance für sie? Oder eher eine Bürde, verbunden mit einem starken moralischen Druck? Die Historikerin Arlette Schneider schreibt in ihrem Buch «Geschwistergeschichten» über das Leben von diesen Pfarrtöchtern. Sie hat der Katrin Uelci zum Teil ganz wilde Geschichten aus diesem Buch erzählt.
Kurz nach dem Bahnhof merkte sie, sie ist im falschen Zug und öffnete die Tür und sprang aus dem fahrenden Zug raus, woraufhin der Zug dann anhielt und der Zugführer angerannt kam und die Dame mit Koffer ihr wieder auf die Beine half und sie dann eigentlich nur lakonisch meinte, ja, sie sei im falschen Zug gewesen und sie wolle jetzt zurück zur Bahnstation wandern.
Die wilde Geschichte hat Darlet Schneider als Kind immer wieder gehört. Ihr Vater hat am Küchentisch liebend gern die Heldinnengeschichten von seinen Tanten erzählt. Darlet Schneider hat fasziniert zugelost und hat die spannenden Geschichten immer und immer wieder hören. Aber irgendwann hat sie an den Heldinnengeschichten von ihren Grosstanten verzweifelt. Sind die ledigen Grosstanten wirklich alles wilde, selbstbewusste und mutige Frauen gewesen? Sie hat mehr wissen über das Leben von ihnen und hat versuchen. Gefunden hat sie Briefe, Biografien, Gedicht und Tagebücher.
Hätte ich die Macht, Rösi einen liebevollen, guten Mann an die Seite zu stellen, ich würde es heute noch tun, sofort. Ich würde gar eigene Wünsche hinten ansetzen.
Das schreibt Martha Schneider in ihrem Tagebuch 1913. Martha ist dann 26, ihre Schwester Rösi 28, beide ledig. Das ist eines der auffallendsten Merkmale an dieser Pfarrfamilie. 7 von 8 Schwestern sind ledig geblieben, die 4 Brüder haben alle geheiratet. Die Historikerin hat sich dann natürlich schnell einmal gefragt, warum haben die 7 Schwestern nie geheiratet. Aber bald schon hat sie die Frage anders gestellt.
Ich denke, interessanter ist die Frage, wie haben sie nicht geheiratet? Es ist auch keine Kollektivantwort vorhanden. Es gibt bei allen Begründungen, was geschehen ist oder was vielleicht ausschlaggebend war, dass sie nicht heirateten, aber das sind sehr unterschiedliche Wege. Mich hat interessiert, wie haben sie sich eingerichtet, wann haben sie mit einer Heirat gerechnet und wann eigentlich nicht mehr? Wird das sichtbar oder wird es nicht sichtbar oder bei wem wird es explizit oder wann wird es überhaupt nicht angesprochen? Das hat mich interessiert.
Auf der Suche nach all diesen Antworten hat die Historikerin Arlette Schneider zuerst einmal das Umfeld der Familie Schneider genauer angeschaut. Der Vater der 12 Geschwister war ein reformierter Pfarrer, evangelikal ausgerichtet und hat sich in einem pietistischen Umfeld bewegt.
Für sie war ganz wichtig das persönliche Glaubensbekenntnis, ein sehr hoher Stellenwert der Bibel, viel Selbstreflexion, ein eigentlich sehr traditionelles Bild der Kirche, auch viel Widerstand gegen den Säkularisierungsprozess, der zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Und die Kinder kommen zur Welt in diesem evangelikalen Haushalt, wo ganz sicher zu Beginn und zu Ende der Mahlzeiten gebetet wurde, wo auch der Pfarrhaushalt immer als ein öffentlicher Haushalt stattgefunden hat. Also die Pfarrerskinder waren Vorbild auch in der Gemeinde. Mit diesem Vorbildcharakter, den sie alle kannten, wuchsen sie auch auf. Das prägte sie. Sie waren alle bibelfest natürlich. Also zum Geburtstag des Vaters lernte man zu seiner Freude möglichst lange Bibelsprüche und sagte sie für den Vater auf. Das ist das Umfeld, das diese Kinder prägte.
Bildung war ein zentrales Anliegen der Pietisten. Dazu hat das Studium von Musik und Gesang gehört. Im Pfarrhaus hat man aber nicht nur auf die musikalische Bildung Wert gelegt, auch Sprachen und eine gute Allgemeinbildung sind auf dem Programm gestanden. Ganz speziell haben die pietistischen Kreise auch die Mädchenbildung unterstützt.
Das gab zum Beispiel in Deutschland schon ganz früh große Mädchenschulen, die in einem pietistischen Rahmen stattfanden, weil man überzeugt war, dass die Menschen halt vor Gott eigentlich gleich sein können, diese Frauen ein gewisses Recht haben auf Bildung auch, weil sie die Bibel lesen müssen und verstehen können, weil sie auch Aufträge haben könnten, wie zum Beispiel Diakonissen, die dann in Diakonissenhäusern arbeiteten oder eben in Lehraufträgen arbeiteten, in Instituten als Erzieherinnen. Und dort haben Pietisten sehr viel Frauenbildung eigentlich vorgenommen, immer natürlich im Rahmen auch dessen, was man dachte, das ist weiblich.
Weibliche Berufe sind Lehrerin und Kindergärtnerin, Erzieherin oder im pietistischen Umfeld Diakonisse, wo sich dann ganz der evangelikalen Lebens- und Glaubensgemeinschaft verpflichtet hat. Die Mädchenbildung hat aber im Haus vom Pfarrer Schneider noch eine zweite wichtige Bedeutung gehabt. Weil er nicht aus einer reichen Familie gekommen ist, hat man ledige Töchter nicht auch noch mitfinanzieren können.
Es gab zu dieser Zeit eine Debatte darüber, also dass man sagte, es gibt einen Frauenüberschuss, sogenannten, der ist zwar statistisch nicht wirklich nachweisbar, also das war eine Panik, die da gemacht wurde, die wohl daher stammte, dass eine neue Lebensform eigentlich von Frauen aufkam, dass nämlich ledige Frauen nicht einfach in einem großen Familienkollektiv Eingang fanden als Tanten, die irgendwie mithalfen, sondern dass die begannen, auch selbstständig zu leben. Und das gab ein Bild, wo man das Gefühl hatte, jetzt gibt es plötzlich überall so alleinstehende Frauen, so eine Art wie Monaden oder einzelne Teile, die da für sich funktionieren und von denen man nicht genau weiß, was die jetzt so tun. Und das hat wohl viel Verunsicherung ausgelöst. Diese Angst, also dass jetzt die eigenen Töchter mit zu diesen neuen Frauen gehören könnten, oder zu etwas, das man nicht genau weiß, können die überleben und wie können die überleben, das hängt sicher damit zusammen, dass sich halt auch die Gesellschaftsform sehr stark verändert hat. Ende des 19. Jahrhunderts, dass diese ganzen großen Häuser mit großen Familienbetrieben eigentlich sich auflösten und immer kleiner wurden und dass da auch diese ledigen Töchter nicht mehr so selbstverständlich Platz finden konnten darin.
Man hat sinnvoller gefunden, den Töchtern eine Ausbildung zu geben, damit sie später dann nicht in Geldnöte kommen würden. Bei 8 Töchtern war das besonders wichtig. Aber warum hat der Vater Angst gehabt, dass seine Töchter ledig bleiben könnten? Hat er eine Vorahnung gehabt? Johannes Schneider hat eine evangelikale Welt angestrebt. Zur Missionierung hat er seine Töchter mit eingeplant. So hat man sich erzählt.
dass er, nachdem das so die achte Tochter zur Welt kam, meinte er, für jedes Diakonissenhaus der Schweiz hätte er jetzt eine Tochter zur Verfügung. Also die Idee von ihm war schon auch, die evangelikale oder pietistische Idee durch seine Kinder zu verbreiten. Er war wirklich beseelt von der Idee der inneren und äußeren Mission, und das war der höchste Auftrag auch seiner Kinder in seinen Augen, den Glauben an Gott auch weiterzugeben, als Lehrerinnen oder Krankenschwestern oder dann eben die Männer als Pfarrer oder Ärzte. Das entsprach schon seinen Vorstellungen.
Der Vater hat sein Ziel fast erreicht. Die Söhne sind Pfarrer, Arzt und Lehrer geworden, Töchter, Lehrerinnen, Erzieherinnen und auch Diakonissen. Zwar ist es nur eine von acht, aber immerhin eine.
Den 12. September 1889 bin ich im Pfarrhaus Zofingen als 10. Kind meiner Eltern zur Welt gekommen. Mein Vater, ein großer Freund der Diakonie, hat sein 7. Töchterchen schon in der Wiege zur Diakonissin bestimmt, indem er allen Verwandten und Bekannten die Geburt einer kleinen Diakonissin meldete.
Die Vorhersagung vom Vater ist dann auch das Schicksal von der Gertrud geworden. Sie ist als junge Frau ins Diakonissenhaus zu Riechen bei Basel eingetreten. Gertrud war aber die Einzige, die wegen der Berufung in die Glaubensgemeinschaft auf einen Ehemann verzichtet hat. Bei den anderen Schwestern ist er aus anderen Gründen nicht zustande gekommen, weil Liebesgefühl zu Männern hat es durchaus gegeben.
Denn die Erkenntnis, dass ich dir mehr war, war schon lange über mich gekommen. Deine Hände, die lieben Zarten, deren ich mich nicht immer zu erwehren die Kraft und den Willen hatte, sagten es mir jeden Abend in leiser, streichelnder Liebkosung da und dort. Da fingen leise, leise meine Gewissensbisse an, und doch konnte ich mich deiner Hände nicht mehr erwehren. Rudolf, Rudolf, wie schwer machtest du mir den Weg im Guten und vergaßest wohl oft, dass ich ein Weib, weich und warm und kein bisschen mehr stolz war.
Der Rudolf ist die Liebe von ihrem Leben gsi. Martha Schneider schreibt ihre Gefühle in ihr Tagebuch, weil so richtig ausleben, das hätte sie es nie können. Weil der Rudolf ist schon verlobt gsi und darum für die Martha unerreichbar geblieben. Obwohl sie unter ihren strengen Moralvorstellungen gelitten hat, hat es für sie keine andere Lösung gegeben.
Wir haben alle unsere Schultern unter dieses Schicksal tapfer gelegt und wir wollen das Leid in Liebe verkehren, Geschwisterliebe und Freundschaft. Die Welt braucht auch Schwestern, nicht Mütter nur. Die Aufgabe ist erdrückend schwer und es braucht ein Leben wohl, sie zu lösen. Mein Teil ist der schwerste. Du schreibst, Rudolf, dass wir, du und ich, das Kreuz unserer Liebe mit strahlenden Augen tragen wollen. Oh ja, ich will schon, aber mir ist das Kreuz geblieben und die Liebe ist daheim an ihrem rechtmäßigen Ort.
Der Rudolf hat seine Verlobte Maria geheiratet, die Martha ist ledig geblieben. Der Rudolf wäre der Richtige gewesen. Wenn der Rudolf nicht hätte können sein, hätte es auch kein anderer mehr können sein. Die Martha hat von denen noch mehr für ihren Beruf gelebt.
Der Zwischenhalt mit einer Wiederholung von einem Beitrag von letztes Jahr. Das Buch «Geschwistergeschichten» von der Arlette Schneider ist im Hier und Jetzt Verlag erschienen. Die ausführliche Lebensgeschichte von diesen acht ledigen Pfarrerstöchtern hören Sie morgen Morgen um 8:30 in der Sendung «Perspektiven» auf DRS2. Der DRS1 Zwischenhalt am 9 Minuten vor 7. Das Pfalzertal im Bündner Oberland mündet bei Ilanz vom Süden her ins Vorderrheintal. Es ist nicht nur bekannt als Lieferant von einem beliebten Mineralwasser, sondern auch als Ferien- und Ausflugsdestination. Eine besondere Attraktion ist seit ein paar Jahren das Thermalbad mit dem Neubau vom Stararchitekt Peter Zumthor. Das Thermalbad Pfalz ist schon jetzt denkmalgeschützt. Viele Touristen kommen auch wegen der reizvollen und fast schon idyllischen Landschaft ins Pfalzertal. Aber die Naturgewalten haben dort früher so gewütet, dass die Einheimischen geklagt haben, wir hausen zwischen den leiden Rauchenbergen. Nehmen wir zum Beispiel die verheerende Hochwasserkatastrophe von 1868. Zu Chur ist schon das Gerücht gegangen, Pfalz sei vollständig untergegangen. Die Bevölkerung unterdessen, die von der Aussenwelt komplett abgeschnitten war, hat ernsthaft erwogen, kollektiv auf Amerika auszuwandern. Die Fluten haben auch Zerg und Grabschmuck vom Friedhof zu Pfalzplatz mitgeschwemmt. Ein paar von den Grabkreuzen haben dann später aus dem Bodensee rausgefischt. Auch die katholische Pfarrkirche ist damals beschädigt worden. Trotzdem nimmt sie im Ortsbild von Pfalzplatz, im dörflichen Zentrum von dieser 150 Quadratkilometer grossen Gemeinde, auch heute noch eine wichtige Stellung ein. Pfalzplatz liegt in der Talsohle zwischen zwei hohen Steilhängen. Die Häuser mit ihren Währschaften, Dächer aus Gneis, Schieferplatten stehen eng aneinander um den Hauptplatz herum und auch um die mächtige Kirche mit ihrem kreuzförmigen Grundriss. Am 6. September anno 1643 ist im festlichen Barocksaal von dem Gotteshaus die sogenannte Neukonsekration gewesen, zu Ehren vom St. Petrus und dem St. Paulus. Im Turm mit der blechbedeckten Zeltdachkonstruktion hat es ein sechsteiliges Glied. Der älteste Teil ist eine Teusglocke aus dem Jahr 1890. Gestiftet hat sie der Pfalzer Georg Berni, der auf Amerika ausgewandert ist, wo aber seinem Heimatort trotzdem immer verbunden geblieben ist. Seine ehemaligen Mitbürger haben ihn dementsprechend als Glocke Berni in Erinnerung behalten. Die jüngste Glocke, oder die jüngere Glocke, muss man sagen, sind 1963 bei Eschmann gegossen worden. Die vierte ist dem Bruder Klaus geweiht und trägt als Inschrift einen Ausspruch von dem bekannten Einsiedler vom Rampft. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz eigen zu dir. Thank you. die Glocke von der katholischen Kirche St. Peter und Paul zu Pfalz im Bündner Oberland zum Abschluss vom Zwischenhalt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.